Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Das Kassengestell gibt's zwar nicht mehr, aber wer sich noch erinnert, der denkt bei diesem Wort gleich an dickrandige, klobige, ziemlich unattraktive Brillen, zu denen man vor vielen Jahren griff, wenn man für die Sehhilfe kein Geld ausgeben wollte oder konnte. Erfüllte ihren Zweck, machte einen aber auch nicht unbedingt schöner. So wurde das Brillengestell auf Kosten der Krankenkasse zum Inbegriff dafür, wie manche die GKV-Leistungen immer noch sehen. Erfüllt gerade noch die Mindestanforderungen, mehr aber auch nicht. Wer es schön oder sagen wir Premium haben will, der muss dann eben in die eigene Tasche greifen. Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz scheint nicht frei von diesem Klischee zu sein. Wie er in der Sommerpressekonferenz im letzten Jahr in einer Antwort zur Finanzierung der GKV offenbarte, als er private und gesetzliche Krankenkassen gegenüberstellte.
Ich sag's mal ganz einfach mit einfachen Worten, wenn Sie den Mercedes verbieten, wird der Golf teurer.
Mit genau diesem Graue-Maus-Klischee arbeiten viele, wenn sie die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen schlechtreden oder individuelle Gesundheitsleistungen schönreden wollen. Genau das ist Anja Schiller aus Frankfurt bei einem Arzt passiert und sie hat sich so darüber geärgert, dass sie es uns erzählen wollte.
Ich bin Anja Schiller, 59 Jahre alt und seit knapp 20 Jahren selbstständig, ein kleines Dienstleistungsunternehmen im Bereich Etikettendruck.
Im September 2025 wollte sie ihre Haut auf Krebs untersuchen lassen. Sie hatte keinen direkten Verdacht, fand das Screening aber eine sinnvolle Maßnahme. Die Krankenkassen zahlen alle 2 Jahre eine solche Untersuchung für Personen ab 35 Jahren. Manche Kassen übernehmen die Kosten auch schon für jüngere Menschen.
Ich wusste, dass es ja mittlerweile geht bei der Hautärztin mit dem Auflichtmikroskop. Und das wollte ich gerne in Anspruch nehmen und bin zu der Praxis gegangen und habe meine Versichertenkarte vorgelegt, dann das ganz normale Prozedere.
Die Hautärztin sucht sorgfältig die Haut einer Patientin nach verdächtigen Stellen ab. Fällt ihr was auf, kann sie mit dem Auflichtmikroskop die Haut genauer untersuchen. Früher mussten Patienten den Einsatz dieser besonders leistungsfähigen Lupe selbst bezahlen. Doch seit April 2020 übernehmen die Kassen auch den genauen Blick mit dem Auflichtmikroskop.
Normalerweise geht das ja auch alles, ohne dass man nochmal extra etwas unterschreibt. Aber in diesem Fall wurde mir ein Formular hingelegt, das ich doch bitte unterschreiben solle. Ich solle nämlich auswählen, ob ich das Standard-Screening machen wolle, für das ich nochmal hätte extra zahlen müssen. Oder das sogenannte Kassenscreening. Das heißt, das, was die Praxis mir als Standardscreening empfohlen hat, das war eigentlich eine Igel-Leistung, also eine individuelle Gesundheitsleistung, für die ich halt extra hätte zahlen sollen, weil das mit KI-Unterstützung und Videodokumentation ausgestattet gewesen wäre. Dafür würde die Krankenkasse nicht zahlen.
Das fand Anja Schiller schon überraschend genug, doch dann meldete sich die Praxisassistentin nochmal bei ihr und Anja Schiller fiel aus allen Wolken angesichts ihrer Aussagen.
Dann hat sie aber tatsächlich insistiert und nachgehakt, ja, warum ich denn nur das Kassenscreening wolle und nicht das eigentliche Standardscreening. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne die Krankenkassenleistung haben. Das ist ausreichend und ich möchte auch nicht jetzt hier einen Aufpreis zahlen müssen. Und dann sagte sie, ja, aber das sei doch besser. Und das hat mich dann ein bisschen auch geärgert, dass sie wirklich insistiert hat und nachgehakt hat und versucht hat, mich zu drängen. Und dann habe ich gesagt, und im Übrigen empfinde ich das Wort Kassenscreening als diskriminierend. Denn in Wahrheit ist ja das die gesetzlich versicherte Leistung, ja, sogar jetzt mittlerweile mit Auflichtmikroskop und diese Videodokumentation, das ist das Extra.
Die ganze Situation war Anja Schiller unangenehm. Und sie war hörbar verärgert, nicht nur wegen der Darstellung der Kassenleistung.
Ich hatte das schon gestört, am Empfang dann so unter Verkaufsdruck zu geraten. Und dann auch noch, fand ich, ein bisschen doof dazustehen, weil die Nächste, die dann da gewartet hat, halt da zugehört hat und geguckt hat und so, weiß nicht, möglicherweise gedacht hat, was stellt die sich so an oder so. Ja, und das finde ich eigentlich auch unangemessen, denn wenn ich eine freiwillige Leistung haben möchte, dann kann ich das selbst entscheiden und möchte dabei auch nicht gedrängt werden. Ich fand das jetzt sehr deutlich, wie abwertend das klang von wegen Kassenscreening im Verhältnis zum Standard, weil das suggeriert ja, als sei das so minder bemittelt, als sei das eine schlechtere Qualität als der Standard. Und niemand möchte gerne schlechter behandelt werden als der Standard, sondern man möchte im Zweifelsfall lieber etwas draufsatteln, wenn man möchte. Aber Minimum ist doch eigentlich Standard, denkt man sich so.
Dass die Kassenleistung als schlechtere Leistung dargestellt und wahrgenommen wird, ist ein bekanntes Muster. Der Eagle-Report aus dem Jahr 2024 hatte zum Beispiel gezeigt, dass Eagle zwar in Arztpraxen in der Mehrheit der Fälle auch als individuelle Gesundheitsleistung angeboten werden, trotzdem ein beträchtlicher Teil fälschlicherweise als medizinisch notwendige Leistung verkauft werden, für die die Krankenkassen eben nicht aufkämen. Ein echter Etikettenschwindel. Zugleich zeigte der Report, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen, die schon mal Eagle genutzt haben, von der falschen Annahme ausgehen, dass Eagle wichtig für den Erhalt der Gesundheit sind. Demgegenüber sehen nur etwas mehr als ein Drittel Selbstzahlerleistungen kritisch und dieser Anteil ist in den letzten Jahren kleiner geworden. Ältere Personen, so wie Frau Schiller, betrachten dabei Eagle kritischer, während jüngere Menschen viel eher davon ausgehen, dass sie bestimmte, auch notwendige Leistungen eben nur gegen Bezahlung bekommen. Aber wie ist es denn nun wirklich? Sind die Leistungen der Krankenkasse nur das, was gerade noch so nötig ist, so wie das Kassengestell, mit dem man zwar besser sehen kann, aber nicht unbedingt besser aussieht? Oder schlimmer noch, ist es sogar so, dass man in immer mehr Fällen selbst zahlen muss, um überhaupt den medizinisch notwendigen Standard zu bekommen? Die Realität könnte nicht weiter entfernt sein.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist dieses Beispiel, was bestimmt seit den 70er, 80er Jahren bei den Brillen hieß es dann, du kriegst das Kassengestell oder kaufst dir halt eine bessere. Da kommt es vielleicht so ein bisschen her, aber wie gesagt, ich finde, es ist auf keinen Fall richtig und es ist auch nicht fair, weil wir durch die Art und Weise, wie wir dafür sorgen, dass Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, wir ein Maß an Qualität, was untrennbar praktisch mit dem Ausreichen der Wirtschaftlichkeit verbunden ist, in die Versorgung bringen, wovon eigentlich alle partizipieren. Insofern ist es ausreichend im Sinne von gerade noch weder richtig noch fair, sondern eher irreführend.
Das ist Martin Krasnay. Er ist seit März im Vorstand des GKV-Spitzenverbands, dem Interessenverband der gesetzlichen Krankenkassen auf Bundesebene. Zuvor hat er viele Jahre die Rechtsabteilung beim Verband geleitet, zwischendurch mal kurz in einer Kanzlei mit Schwerpunkt Medizinrecht gearbeitet. Er ist gelernter Jurist, war auch als Anwalt tätig und ist über diese Mandatsarbeit in die Verbandsgeschäfte gekommen. Beim Spitzenverband ist er seit 2008. Dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen von vielen nur als ausreichend im Sinne der Schulnote 4 wahrgenommen werden, das findet er also nicht nur unfair, sondern geradezu irreführend. Seiner Meinung nach wäre ein anderes Label viel zutreffender.
Die Leistungen haben das Prädikat GKV geprüft.
Das klingt schon anders, wie TÜV geprüft und hat natürlich ein ganz anderes Ansehen. Was sich genau dahinter verbirgt, das ist gesetzlich festgelegt. Und zwar im Sozialgesetzbuch 5. Buch, Paragraph 12, Absatz 1. Dort heißt es, Zitat,
die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.
Ja, das ist in der Tat das Paragraph 12. Und man kann sagen, insgesamt sind diese Komponenten, die Sie genannt haben, ausreichend, zweckmäßig, notwendig und wirtschaftlich. Das ist auch das Interessante, wenn man sich auf so einen Termin vorbereitet, weil man sich selbst nochmal sich durchliest und befasst. Da habe ich festgestellt, es ist ja in beide Richtungen offen ausreichend. Also ausreichend zum einen sagt ja sozusagen im Sinne des Patienten, es darf nicht darunter liegen. Also ich darf dem Versicherten keine Leistung geben, die nicht ausreicht, sondern es muss halt ausreichen. Für meine Erkrankung muss die Behandlung ausreichend sein. Das ist also schon mal so ein Mindeststandard. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, jetzt hast du die Behandlung und ein Mehr, wenn es nicht erforderlich ist, gibt es nicht, weil es halt ausreichend. Also braucht man nicht. Geht in beide Richtungen. Dann haben wir den Begriff zweckmäßig. Der ist, glaube ich, relativ klar. Die Behandlung muss sozusagen den Zweck haben, die Erkrankung zu heilen und sie muss dafür geeignet und einsetzbar sein. Also vielleicht ein Beispiel, ich kann halt mit dem Antibiotikum keine virale Erkrankung, so dass wir einfach unzweckmäßig. Notwendig ist auch klar, wenn es ohne geht, geht es auch ohne? Was haben wir dann noch? Wirtschaftlich, ja, da sehen Sie, das ist so ein Bereich, wo es dann juristisch wird, weil man kann sagen, dass die drei Komponenten eigentlich notwendig, zweckmäßig und ausreichend, diese drei Komponenten die Wirtschaftlichkeit sind. Also ob die Wirtschaftlichkeit in dem Paragraphen 12 nochmal eine wirklich so eigenständige Bedeutung hat oder durch die anderen dreien sozusagen schon determiniert wird, kann man drüber streiten. Ich glaube, wenn man die drei Begriffe anwendet, kommt man zum Wirtschaftlichkeitsgebot.
Dass das so genau eingegrenzt wird, hat zunächst einmal eine Konsequenz, die direkt auf die IGEL-Leistungen zielt, die Kassen eben nicht bezahlen dürfen.
Da ist das Gesetz sogar recht streng. Also es ist ganz interessant, weil man immer so denkt, na, ihr könntet doch, wenn ihr wolltet. Aber nein, das ist nicht so. Das Gesetz sagt ganz klar, ihr dürft die nicht erbringen. Und wenn eine Krankenkasse die Leistung dennoch erbringt, nur als Beispiel, und der Vorstand davon wusste, dann wird er persönlich in Haftung genommen. Also da legt der Gesetzgeber schon sehr großen Wert drauf.
Dass das Gesetz als das Wirtschaftlichkeitsgebot bezeichnet wird, erscheint mir auf den ersten Blick etwas unglücklich, weil es so den Blick scheinbar nur auf den Preis lenkt, auf die Wirtschaftlichkeit. Doch Krasner rückt diesen Aspekt gleich ins richtige Licht.
Aber bei den Wirtschaftlichkeitsgeboten, da lege ich wiederum großen Wert drauf, das ist nicht zu verstehen im Sinne von billigst, ja, sozusagen wirtschaftlich gleich billigst oder ausreichend gleich billigst, sondern damit soll erreicht werden, dass für die Behandlung die beste Relation zwischen Nutzen und Erfolg sichergestellt wird. Also die Kosten-Nutzen-Relation. Das ist das Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Ziel ist, die Behandlung zu haben, die das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hat.
So betrachtet zeigt sich dann auch schnell, warum das Gleichsetzen der Kassenleistungen mit dem VW Golf und anderen Leistungen mit dem Mercedes so nicht stimmt.
Die GKV-Leistung kann auch der Mercedes sein, wenn sie das Ergebnis ist des wissenschaftlichen Prozesses, bei dem rauskommt, der Mercedes ist halt das, was mit dem wir jetzt fahren müssen, weil es das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Das kann dann der Mercedes sein, mit dem fahre ich 40 Kilometer bis zum Ziel. Die nächste Etappe kann ich dann wiederum vielleicht mit dem Audi A6 machen und im nächsten bin ich unterwegs mit dem Golf. Audi, VW, BMW, Skoda und wie sie alle heißen, sind alle fahrbar, wenn sie das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Relation sind.
Beim Blick auf das, was GKV-Leistungen ausmacht, konzentrieren sich die Kritiker und Kritikerinnen zumeist auf dieses Wirtschaftlichkeitsgebot mit seinen vier plakativen Anforderungen, die gern auch mal abwertend interpretiert werden. Also dieses ausreichend, zweckmäßig, erforderlich und wirtschaftlich. Dabei fällt dann immer gerne ein Aspekt unter den Tisch, der ganz entscheidend dafür ist, welche Leistungen tatsächlich für die Versicherten bezahlt werden und dem sogar ein eigener Paragraph im Sozialgesetzbuch gewidmet ist. Nämlich Paragraph 2.
In dem drin steht, dass die Versicherten Anspruch haben auf Leistungen, die dem aktuellen medizinischen Stand entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. Also in der Kombination ist immer sichergestellt, dass die Versicherten den aktuellen und bestverfügbaren Stand der medizinischen Erkenntnisse bekommen. Also wenn Sie Paragraph 12, dann immer noch ein Paragraph 2 davor.
Dass die gesetzlichen Krankenkassen trotz allem natürlich auf das Geld, also unsere Beiträge schauen müssen, und durch das Wirtschaftlichkeitsgebot auch dazu gezwungen sind, ist indes nur nachvollziehbar, gerade in Zeiten, in denen die Finanzlage der Kassen so schlecht wie schon lange nicht mehr ist. Aber Geld ist trotzdem nicht alles.
Da kann man vielleicht auch mal sagen, warum gibt es denn das Wirtschaftlichkeitsgebot überhaupt? Und wenn man es so versteht, wie ich es versucht habe, zumindest zu erklären, dann gibt es das, weil man immer eine Balance finden muss zwischen der bestmöglichen Versorgung der Versicherten einerseits, also immer ausreichend im Sinne, es darf nicht unter dem Bedarf bleiben. Und andererseits natürlich immer auch darauf gucken muss, dass die Solidargemeinschaft davor geschützt wird, Leistungen zu bezahlen, die eben nicht erforderlich sind. Also es ist immer die Balance, weil in einem System, was sich mit öffentlich-rechtlichen Zwangsbeiträgen finanziert, wird immer zu diesem Spannungsverhältnis kommen, was ist alles möglich und was ist bezahlbar. Und da, finde ich, hat eigentlich das SGB V mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dem Qualitätsgebot einerseits und dem Solidarprinzip praktisch andererseits eine gute Balance gefunden. Die muss man immer austarieren.
Das erklärt auch, warum vieles, das neu auf den Markt kommt und bei dem es sich nicht um ein neues, zugelassenes, verschreibungspflichtiges Medikament handelt, nur mit einer gewissen Verzögerung in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden kann. Denn ob das, was die Hersteller gerne versprechen, auch wirklich eingehalten wird, muss sich ja erstmal noch zeigen.
Aber wie beurteilt man das? Und um das beurteilen zu können, muss die bestverfügbare Evidenz festgestellt werden. Und die Auswertung der bestverfügbaren Evidenz, die Auswertung von soliden, gut durchgeführten Studien, bestenfalls randomisiert und doppelblind, das dauert halt auch eine Zeit. Aber das ist erforderlich, um letztlich zu sagen, die Leistung wird auch von der GKV übernommen. Und das kann natürlich manchmal sein, dass eine Leistung als neu und innovativ eingeführt wird, außerhalb der GKV-Leistung. Und dann muss man sagen, ist neu und innovativ auch immer gleich gut und richtig. Aber das kann auch mal sein. Und dann greift aber die Mechanismen ein, dann guckt sich die GKV auch die Leistung an und bewertet sie eben. Und dann kann sie zu dem Ergebnis kommen, ja, sie hat die hinreichende Evidenz, sie kriegt das Prädikat Proof bei GKV.
Und dieses Überprüfen kostet eben Zeit. Denn neu und innovativ bedeutet nicht automatisch, dass es besser ist, dass es tatsächlich das hält, was versprochen wird. Auch wenn der eine oder die andere in der Ärzteschaft das gerne mal anders darstellt.
Natürlich haben wir immer, und da können Kritiker immer drauf schauen, einen gewissen zeitlichen Verzug. Aber der ist ja nur bedenklich, wenn am Ergebnis rauskommt, die Leistung ist gut und richtig. Wir müssen ja auch den anderen Fall uns mal vorstellen. Es kommt eine neue Leistung auf den Markt und am Ende kommt heraus, sie ist schädlich. Haben wir ja auch zum Beispiel. Auch im Eagle-Monitor wird das ja gezeigt. Ja, und da ist natürlich dann, da wird es besonders krass, also besonders deutlich, wie wichtig das ist, dass diese Prüfungsschritte erfolgen. Und insofern ja, wenn am Ende rauskommt, es ist alles gut und alles richtig, dann kann man sagen, es gibt einen gewissen Verzug, bis die Versicherten das bekommen, aber nur im ambulanten Bereich im Übrigen. Und kommt aber am Ende heraus, dass es schädlich ist, dann sind alle froh, dass es eben nicht gleich eingeführt wurde.
Tatsächlich ist es so, dass es immer mal wieder eine von den hunderten Igel schafft, zu einer Kassenleistung zu werden. Das Auflichtmikroskop für das Hautkrebs-Screening, das Anja Schiller in Anspruch nahm, ist so ein Beispiel. Ab 2019 wurde die Stoßwellentherapie gegen Fersenschmerz zur GKV-Leistung. Auslöser war eine Bewertung des IL-Monitors.
Das ist so, man darf aber nicht verkennen, das ist die deutliche Minderheit. Also ich glaube, in den letzten Jahren vielleicht 5 Leistungen, die reinkamen im Verhältnis zu den Leistungen, die nach dem IL-Monitor keinen Zusatznutzen haben oder nicht erwiesen oder gar schädlich sind. Also das Verhältnis ist schon eher besorgniserregend. Aber wenn es nicht schädlich ist, wie ich das gerade gesagt habe, man kauft sich oftmals Sachen, die nutzlos sind, kann man auch da vertreten, warum nicht? Aber jetzt komme ich wieder mit der soliden Tatsachengrundlage und ohne Druck. Nicht, weil ich meine, das muss ich jetzt machen, um hier sozusagen gewogen zu sein und smooth durch die Behandlungspfade zu kommen, sondern weil ich es wirklich will, weil ich mich informiert habe und weil ich meine, dass es mir was bringt, obwohl nach den Standards es eigentlich nicht erforderlich ist. Wenn ich auf dieser Grundlage sage, ich kaufe mir das trotzdem, why not?
Genau das dachte sich auch Anja Schiller, die diese unangenehme Erfahrung im Vorzimmer ihrer Hautärztin gemacht hatte. Sie hat sonst eigentlich nichts gegen Selbstzahlerleistungen. Sie hat Eagle selbst schon in Anspruch genommen.
Ich habe schon mal gesagt, also mich interessieren mal meine Blutwerte. Da will ich mal einen Stand haben, großes Blutbild. Dafür gab es keinen Anlass. Das war sozusagen nur irgendwie eigene Neugierde. Und dann habe ich gesagt, okay, ist es mir das wert, jetzt so um die 30 Euro dafür auszugeben, ja oder nein? Und dann habe ich das halt gemacht. Also, aber es hat mir tatsächlich nicht wirklich viel Erkenntnisgewinn gebracht. Und deswegen verlasse ich mich schon auch ganz gerne auf die Empfehlungen meines Hausarztes, der da auch sehr vernünftig ist.
Ein guter Hausarzt oder eine Hausärztin ist da sicher eine verlässliche Quelle. Ansonsten helfen natürlich die Seiten des Eagle-Monitors weiter mit inzwischen mehr als 60 bewerteten Selbstzahlerleistungen. Und je mehr dazukommen, desto klarer wird das Bild. Igel bieten manche Zusatzleistungen, die auf den ersten Blick ein wenig shiny und Premium wirken können. Doch nach allem, was wir bisher wissen, gibt es keine Garantien, dass sie nicht mehr sind als einfach nur ein Weg, sein Geld loszuwerden. Im Einzelfall mag es was bringen, aber das Gesamtbild spricht eher dagegen. Bei den vergleichbaren GKV-Leistungen ist indes klar, die sind geprüft, die haben bewiesen, was sie können. Und wer unbedingt das Bild des Kanzlers nochmal bemühen mag, mal ist es eben ein Golf, mal ein Mercedes. Entscheidend ist aber doch eigentlich, dass der Wagen überhaupt fährt. Bei den GKV-Leistungen ist das belegt. Bei den Igel-Leistungen kann es passieren, dass der Wagen nicht mal anspringt. Das war der Igel-Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Mein Name ist Markus Anhäuser, macht's gut, bis zum nächsten Mal.